Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Bernhard Paul.
Mein Name ist Bernhard Paul und ich bin vom Beruf bildender Künstler.
Und hast dein Atelier in Rosenheim im Haus, ich weiß nicht, fällt mir nicht der Name ein.
Das Haus selber ist eigentlich von der Kunstmühle das Kraftwerk.
Ja, genau.
Kraftwerk nennt sich's. Dort ist noch eine intakte Turbine, die Strom macht. Und im dritten Stock befindet sich der Kunstverein Rosenheim.
Und da hast du dein Atelier?
Genau, ich bin in Untermiete sozusagen und habe hier meine Räumlichkeit.
Und gleich die erste Frage. Ausgehend, also ich habe am Anfang des Jahres die Biografie von Johann König gelesen, der blinde Galerist. Sehr, also für mich als Nicht-Künstler sehr inspirierend. Und der schreibt in seinem Buch, Künstler ist man. Wann hast du für dich gemerkt, dass du Künstler oder bildender Künstler bist?
Wann man es gemerkt hat, das ist schwierig zu sagen. Aber letztendlich würde ich ganz weit zurückgreifen. Also mit 11 Jahren habe ich mir einen Ölmalfarbkasten gewünscht, den ich auch bekommen habe und habe damals auch begonnen, also Ölgemälde zu malen. Das waren noch Postkartenbilder. Und eigentlich tatsächlich trifft es hier zu diesem Zeitpunkt auch irgendwo diesen Wunsch gehegt, in diesem kreativen Prozess zu bleiben oder zu malen. Aber es gab dann einige Umwege. Der erste Umweg war letztendlich ganz fundiert, eine Lehre als Drucker. Und das ging dann auch bis zum Druckermeister. Und daraufhin hat mich dann auch in die Softwarebranche verschlagen. Ich arbeitete als Softwareberater für ein Unternehmen, das für Druckereien die Software geschrieben hat. Also schon noch ähnlicher Bereich. Und ja, irgendwo kam dieser Schnitt, wahrscheinlich auch abhängig von diesem Beruf. Es fehlte dann irgendwo dieses Ergebnis am Schluss, am Ende vom Tag, das haptische Ergebnis.
Also es hat nicht gereicht, eine Software zu verkaufen, sondern es war unbefriedigend.
Ja, irgendwann schon. Ja. Am Anfang war es hochinteressant. Ich habe das eigentlich fast schon sehr leidenschaftlich betrieben. Mich interessiert das Thema auch. Also ich bin auch schon, sage ich jetzt mal, computerversiert, schon von Anbeginn. Und das hat mich sehr gereizt. Ich habe da auch sehr viel Energie reingesteckt und, wie gesagt, auch schon fast ein bisschen leidenschaftlich. Aber irgendwo kam dieser Punkt, dass dieses Ergebnis, dieses virtuelle Ergebnis nicht mehr befriedigend war. Und dann kam ein großer Schnitt mit langen Überlegungen und auch Rückbesinnungen auf diese kreativen Tätigkeiten und auch eben die Überlegung, welchen Beruf will ich? Ich war damals so um die 30 oder ja, Richtung 32, 33 mit der Überlegung, etwas anders zu machen, also ganz was anders zu machen. Und da kamen unterschiedliche Berufe in die Idee, also Instrumentenbauer oder Bühnenbildner und alles so rum. Aber eigentlich wollte ich in der Malerei irgendwo Fuß fassen und besuchte dann, um viel Maltechnik zu lernen. Ich wollte auch von diesen anfänglichen realistischen Malereien, ich habe ja damals realistisch gemalt und wollte eigentlich in der abstrakten Kunst und wollte auch sehr viel Technik lernen. Das war ein gewisses Defizit über die Jahre hinweg in dieser Druckbranche und das habe ich mir dann angeeignet auf einer Privatschule und ich bin aber dann relativ bald mit der Idee an die Kunstakademie dann mich zu bewerben.
Mit Anfang losgezogen. Mit 30.
Ich war damals dann 34, 33, 34. Also für Studium eher ja schon ein bisschen älter. Aber es hat dann geklappt.
Man hat ja noch ein komplettes Studium durchgezogen.
Genau, also es ist ein schwieriges Aufnahmeverfahren. Die Kunstakademie hat ja da, man muss da sehr viel Energie und auch viel Arbeit reinstecken, um sich dort auch, sag ich jetzt mal, bewerben zu können und auch eben dann genommen zu werden. Das ist schon eine Hürde. Und ich habe da aber da diese Aufnahme auch abhängig gemacht, ob ich das jetzt weitermache oder nicht. Letztendlich habe ich gesagt, wenn sie mich nehmen, dann mache ich das. Aber wenn sie mich nicht nehmen, jetzt in München habe ich mich nur beworben, dann vielleicht doch was anderes. Ich weiß es nicht. Und scheinbar so viel Energie reingesteckt, dass sie mich genommen haben. Oder ja.
Das heißt, also zum Zeitpunkt der Ausbildung war dieser Wunsch, Künstler zu werden, noch gar nicht so ausgeprägt. Oder war die Ausbildung ein Entgegenkommen an die Familie? Also ich könnte mir vorstellen, wenn das Kind am Abendbrottisch mal sagt, so liebe Eltern, ich werde bildender Künstler, dass sie sich riesig freuen.
Naja, das war ja eine Überschneidung. Also es ist damals so gewesen, drum auch München, wir haben als Basis, wir bewohnen ein eigenes Haus und das ist das Elternhaus von meiner Frau. Und das auch vielleicht, warum Rosenheim, weil das einfach dort steht. Und ich bin halt dann nach München gependelt und ich hätte mir das nicht vorstellen können, jetzt irgendwie nach Berlin zu gehen oder nach Hamburg zu gehen. Eben dann schon auch, wir waren ja schon verheiratet, aber die Kinder, es waren noch keine Kinder da. Aber irgendwie war das so die Basis. Wahrscheinlich auch die finanzielle Basis, weil in einer anderen Stadt muss man ja dann nochmal mehr arbeiten, um überhaupt die Miete dann zu bezahlen. Und die Tochter ist dann auch gleich angerückt, wie ich eingeschrieben war, so ungefähr. Also das hat sich dann überschnitten und war natürlich auch sehr erfreulich. Also ich bin quasi dann eigentlich zu Beginn meines Studiums dann schon gleich Vater geworden und das zweite Kind, der Vincent, ist dann 2 Jahre später dann gekommen. Also Studiumzeit und Vater zusammengenommen.
Und dann ja eben nicht nur ein Studium, sondern eben ja auch ein Kunststudium. Also das ist ja wahrscheinlich dann auch ein Schritt, also man hat eine Familie, sogar eine junge Familie zu dem Zeitpunkt und dann ja. Sage ich, das ist das, was ich beruflich machen will, damit will ich die Familie ernähren.
Ja, das, diesen Gedanken hat man natürlich, sonst studiert man das gar nicht, aber ich glaube, dieses Ernähren und wie das so weitergeht, das haben wir damals eigentlich auch, meine Frau, relativ blauäugig betrachtet. Also ich glaube, sobald man sich das hochrechnet, ja. Dann kann man es gleich bleiben lassen. Weil es ist die Unsicherheit ja schlechthin.
Ja, eben. Ja.
Und sich das hochzurechnen, dass das, also man geht eigentlich schon davon aus, es wird schon irgendwie funktionieren. Weil auch dieses Studium geklappt hat. Also für viele ist das ein Sechser im Lotto, das ein Kunststudium dort genommen zu werden. Ja. Und wie es dann weitergeht, was man daraus macht, das überlegt man sich vorher noch nicht. Man schaut erst, was kommt denn da überhaupt, weil man sich auf sowas oft gar nicht vorstellen kann, was da jetzt eigentlich dann passieren wird oder wie das weitergeht.
An Connections auch und wie man wahrgenommen wird als Künstler.
Wie man wahrgenommen wird, welche Arbeiten das, also wie die Arbeit sich eigentlich entwickelt, wie so ein Kunststudium überhaupt aufgebaut ist, was einem da widerfährt und ja, das ist eigentlich alles relativ neu gewesen und kann man vorher gar nicht richtig erfragen, wie
das ist. In dem Zusammenhang, was du wahrscheinlich dort oder vermute ich dort dann auch gelernt hast oder für dich festgestellt hast, Johann König sagt in seinem Buch auch so sinngemäß, die Kunst findet den Künstler. Also du bist, wenn man in deinem Atelier sitzt, ein malender, bildender Künstler.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen, dass das dein Hauptweg ist, dich auszudrücken?
Ich glaube, das war von vornherein immer mein Anliegen. Meine Professorin hat mich mal gefragt, warum malst du denn eigentlich? Und also grundsätzlich eigentlich jeden diese Frage gestellt, warum wollt ihr jetzt malen? Und ich habe mir dann gedacht, das ist eigentlich allein schon diese Freude, irgendwie eine Farbe zusammen zu mischen, bietet mir eigentlich schon so viel Genuss oder irgendwie so viel Reiz, dass ich sage, das glaube ich ist das richtige Werkzeug. Also Farbe und auch der Pinsel, es ist irgendwie das, was mich am meisten gereizt hat. Und nicht irgendwie das jetzt zu spachteln oder auch in eine bildhauerische Richtung gehen, das war nicht so mein, das innerlich spürt man das, ob man das jetzt machen will oder nicht. Also man hört sehr viel immer nach innen rein in den Bereich und es ist auch nach wie vor nicht abgerissen. Also es ist auch in der Arbeit verankert, also der Pinselstrich wird eigentlich thematisiert in meiner Malerei und bietet mir, glaube ich, jetzt auch so viel Spielfläche, dass es ausreicht. Also ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt explizit in ganz verschiedenen Medien sich rumtreibt, um jetzt da seine Aussage zu liefern, sondern ich konzentriere mich letztendlich auf das Bild als Kunstwerk selber.
Ja. Du hast es gerade angesprochen, Aussage. Haben deine Bilder eine Aussage oder geh noch einen Schritt weiter, muss Kunst eine Aussage haben?
Ich weiß nicht, ob die Bilder selber, wenn man sie jetzt sieht, diese Aussage so widerspiegeln, wie ich sie jetzt, gemalt habe, weil diese Vorgehensweise, um zum Bild zu kommen, eigentlich für mich dieser künstlerische Akt auch ist. Und ob der Betrachter, ich merke das oft bei Gesprächen, ich bin eigentlich bei den Gesprächen, laufe ich eher Gefahr, diesen technischen Hintergrund oder diese Vorgehensweise eigentlich zu erläutern und habe manchmal den Eindruck, dass der Zuhörer, dass dem jetzt gerade das verloren geht, was er jetzt vielleicht in diesem Bild erst gesehen hat. Und das ist dann fast ein bisschen enttäuschend. Also ich müsste mich fast bemühen, ganz banal, wie es auf viele große Maler auch sagen, da ist das Bild. Ich weiß von nichts, warum das so entstanden ist. Und überlässt den Betrachter eigentlich dann.
Aber was in dem Fall eine Notlüge wäre. Also hast du, wenn du etwas anfertigst, hier sind ja verschiedene Bilder, auch auf deiner Homepage kann man ja verschiedene Werke von dir sehen, hast du immer für dich etwas, was du transportieren willst? Oder ist es, ich sage jetzt mal nur, in Anführungsstrichen, nur, dass du gucken willst, wie funktionieren diese Farben miteinander?
Ja, ich habe, hier muss man vielleicht dann nochmal diese, auch die Zeit in der Kunstakademie nochmal so kurz erwähnen, weil in der Kunstakademie eins passiert, man kommt ja mit einem breit gefächerten Kunstangebot, irgendwie wird man ja überrannt, also auch mit zig verschiedenen Künstlern und Kunstrichtungen. Und was aber ganz wichtig ist, ist dieses Orientieren, also das zu lernen, sich irgendwo hier zurechtzufinden, seine Position zu finden oder zu sehen, wo, also es gibt so viele Richtungen, auch in der Malerei, die Malerei alleine schon irgendwo zusammen aufzuteilen und den eigenen Bereich irgendwie einzugrenzen. Und das habe ich letztendlich, versuche ich das in meiner Malerei zu tun, dass ich sage, ich male zwar abstrakte Bilder, aber ich grenze sie in meiner Art, sie anzufertigen, ein. Also ich baue mir quasi so einen Arbeitsvorgang zurecht, quasi eine Art Malvorgang, der mir eigentlich eine Idee, wie es zu dem Bild kommen kann. Und das ist dann, das finde ich, ist für mich die Orientierungsphase. Also einfach diese Reduzierung. Da gibt es halt einfach Bilder, die sind ja nur mit senkrechten Pinselstrichen gemalt. Das ist im Endeffekt eigentlich mein enges Korsett, was ich mir da selber gebaut habe und einfach sage, okay, da konzentriere ich mich, da spielt sich, alles eine Rolle, was in der, auf dem Bild, was ich für Möglichkeiten habe, grenze ich mir quasi von vornherein schon ein. Und diese Bildentstehung passiert dann aufgrund von diesem Regelwerk. Also ich überlege mir meine Faktoren und...
Weil da ist doch nichts gemalt zu diesem Zeitpunkt. Also du wachst morgens auf...
Da ist noch nichts gemalt, ja.
Und sagst dir, heute male ich ein Bild nur mit einem 15er Pinsel. Zum Beispiel.
Zum Beispiel. Zum Beispiel. Nicht, dass ich zwar so aufwache, aber...
Und einfarbig muss es sein.
Ja, zum Beispiel, genau. Das sind, sind so mal so Eckpfeiler, die mir irgendwo in den Sinn kommen. Und dann probiere ich es aus, was rauskommt. Und dann gibt es aber immer noch so einen kleinen Teil, der ja offen ist. Also auch die Bildbeendigung ist hier was die Kunst dann ausmacht. Also den richtigen Zeitpunkt eben zu finden, das zu prüfen oder auch zu spüren. Jetzt ist es dann beendet. Und die Frage, woher kommt es, das kann ich oft dann nicht direkt beantworten. Das ist dann manchmal so ein Gefühl, das wächst dann in einen. Das hat vielleicht dann irgendwo mit der Malroutine dann auch zu tun, dass man irgendwo auch mit dem Qualitätsanspruch, der sich ja aufbaut. Also ich habe zwar meine Richtlinien, aber trotzdem gibt es so qualitative Kriterien, die ich in diesen Arbeiten eigentlich sehen möchte. Und anhand von diesen Kriterien, ob diese jetzt auftauchen und ob die auch zufriedenstellend sind, beende ich dann letztendlich dann die Bilder. Also es ist nicht so ein Konzept, das quasi die Bilder einfach entwickelt und ich beurteile die nicht mehr, sondern sage so, nach dem Konzept ist das jetzt entstanden, sondern ich habe dann noch einen hohen Anspruch an dem Bild, was dann quasi über diese Malvorgänge eigentlich entstanden ist.
Also es muss eine Metaebene geben bei jedem Bild.
Ja, es muss eigentlich dann meinem Anspruch standhalten. Also die Idee, die sich entwickelt hat, muss letztendlich aber wirklich dann auch ein für mich fertiges Bild ergeben. Und das ist eigentlich ein relativ langer Zeitraum auch bei neuen Serien, die sich dann auf einmal vielleicht von selber auch manchmal entwickeln. Also es gibt auch die Idee einer Vorzeichnung, die dann vielleicht dann aber zu einer Bildidee geführt hat, weil ich dann gemerkt habe, hoppala, das gilt ja schon, was jetzt eigentlich nur die Vorzeichnung gewesen wäre. Und das prüfe ich aber dann, indem ich diese Idee auffasse und dann halt weiterarbeite. Deswegen auch, nenne ich das auch serielle Malerei, weil es auch immer wieder geprüft wird von einem Bild zum nächsten. Also es muss immer mehrere geben mit einer Bildidee.
Und das zweite Werk schlägt das erste?
Nein, nicht unbedingt. Nein, nein. Es prüft einfach nur. Es sind dann Spielereien, also die können natürlich auch beginnen mit dem Format losgehen, dass man sagt, okay, ich mache es größer, ich mache es kleiner, ich nehme keinen 15er Pinsel, sondern einen 10er Pinsel und teste das letztendlich zwar dann vielleicht ein bisschen spielerisch aus, aber letztendlich muss eigentlich immer auch ein Bild rauskommen. Also es sind dann keine Skizzen mehr oder Wegwerfprodukte, sondern letztendlich muss das dann auch, wenn ich eine Entscheidung gefasst habe, das gilt jetzt als Bild und die darauffolgenden müssen das dann natürlich auch mindestens wieder erreichen oder sie werden ein bisschen anders und können natürlich besser werden oder werden einfach anders. Es gibt auch welche, wo es das erste für mich dann vielleicht so das Bessere ist und die anderen vielleicht das nicht erreichen oder sie verselbstständigen sich dann in irgendeiner Richtung.
Das wollte ich gerade fragen, ob das anders sein. Also du hast ja eben gerade gesagt, du hast so Kriterien und Richtlinien, die du für dich aufstellst. Ja. Und dann machst du das in einem Bild und dann sagst du, es wird eine Serie, ich mache also ein zweites und du merkst, das ist anders, dass die Richtlinien nicht mehr ganz eingehalten werden vom ersten. Aber das lässt du zu. Oder kann es auch sein, dass du sagst, ah nee, irgendwie ist das jetzt in eine Richtung gegangen, die ich mir nicht vorgestellt habe?
Ja, es gibt vielleicht dann schon welche, die, da bin ich mir dann vielleicht nicht ganz sicher, die werden dann vielleicht auch nur einmal gezeigt oder so und die kommen dann oder stehen dann irgendwo rum und die gibt es dann vielleicht schon, sind aber dann trotzdem irgendwo verankert. Also einmal gezeigt gilt es auch. Also das ja. ist und ja, oder ich erreiche etwas, das ich bei einem Bild irgendwie erreicht habe, dann nicht mehr beim zweiten, aus irgendeinem Grund. Wo ich dann sage, warum gelingt mir das jetzt nicht mehr ganz so?
Was und, könnte das sein?
Ja, könnte vielleicht jetzt bei diesen Serien, die jetzt nur auf diese schwarzen Pinselstriche basieren, könnte es vielleicht einfach so diese Menge an Pinselstrichen sein. Also wie die, also dass mir ein Bild mit weniger Pinselstrichen irgendwie, dass das was sehr Beruhigendes hat und irgendwie was fast schon Meditatives und ich dann der Meinung bin, das ist mir aber zu wenig, es müssen mehr drauf und das andere aber dann vielleicht zu aggressiv dann irgendwie rüberkommt und ich mir denke, was habe ich denn jetzt anders gemacht und will vielleicht dann nochmal eins malen, das in diese frühere Richtung dann ging, weil das so beruhigend war und dann gelingt es auf einmal nicht mehr oder nicht so einfach. Also dann müsste ich es wirklich so 1:1 abmalen, das mache ich aber nie, sondern es muss ja immer so aus der Idee rauskommen und dann merke ich, dass ich zwar in so einem vorgefertigten Arbeitsabgang dann doch irgendwie Freiheiten habe, dass das immer Schwankungen unterliegt auch.
Und wenn man in diese Situation kommt, legst du dann auch mal Werke beiseite und guckst in einem halben Jahr drauf? Oder ist das dann erledigt?
Ja, die sind schwierig, die Werke, die über einen längeren Zeitraum gehen. Also gibt es ungern. Also im besten Fall, finde ich, arbeitet man so lange dran, bis es dann fertig ist, in einem Prozess mehr oder weniger. Der kann natürlich über mehrere Tage auch gehen, vielleicht auch über Wochen. Und dieses Innehalten, das ist schwierig, wie jetzt bei dem Großen zum Beispiel. Das habe ich noch begonnen, bevor dann auf einmal wir krisenbedingt nur noch daheim waren. Und auch die Ausstellung abgesagt war. Und eigentlich wäre es gut, wenn ich es fertig gemalt hätte, aber ich kann da schon wieder später auch wieder weitermachen.
Aber es ging dann in dem Augenblick nicht mehr?
Na, irgendwie ging es dann nicht mehr. Ich habe dann, glaube ich, gesagt, so, jetzt ist irgendwie eine Pause. Und ja.
Aber das klingt ja wahnsinnig strukturiert. Man hat ja immer beim Künstler so die Idee, wie ich so sage, beim Aufwachen, oh, heute muss ich und dann muss man erstmal die Pinsel suchen und dann darf man nicht gestört werden und dann kommt am Ende das Produkt bei raus. Aber das scheint ja ein unheimlicher auch Denkprozess zu sein. Also dass das Malen an sich eigentlich nur, das klingt ein bisschen so das Einfachste bei der ganzen Sache ist. Nee. Also wie näherst du dich einem Gemälde oder einem Bild?
Es ist mit Sicherheit auch sehr strukturiert, auch denke ich mir manchmal diese Idee, den Malvorgang als solches schon definiert zu haben, rettet mich über die weiße Leinwand hinweg. Das ist ja bei den Malern oft immer so die schlimme weiße Leinwand, ich weiß nicht, was ich draufmalen soll. Das war unter Umständen auch mal bei mir diese Zeit, warum der sich während dieser, sag ich mal, diesen Umweg vor der Akademie, dieses Berufsleben, da habe ich sehr wenig gemalt. Und das war auch irgendwo das Defizit, weil ich nicht wusste, was ich malen soll. Also das haben ja viele Leute. Ich weiß nicht, was ich malen soll. Das ist schon alles gemalt und ich weiß es nicht. Und diese Idee, die rettet mich darüber weg, weil ich eigentlich irgendwo so meinen Vorgang schon habe. Und alles, was dann drauf folgt, wenn die, es gibt ja vorher auch diese Vorbereitung, sprich, wie groß ist die Leinwand? Das muss ich ja vorbereiten.
Genau, und wann triffst du diese Entscheidung, ich mache das Wandfüllen? Wie viele Quadratmeter sind das hier?
Ja, Quadratmeter müssen wir ausrechnen, aber es hat eine Breite von 4 Meter und eine Höhe von 2,80 Meter.
Also
12 Quadratmeter, ja, das ist jetzt wahrscheinlich mein größtes Bild. Und das hat mit Sicherheit längere Zeit in der Vorbereitung braucht, als das eigentliche Malen, wobei das eigentliche Malen auch schon lange gedauert hat. Aber so eine Leinwand vorzubereiten, dann auch selber zu grundieren und überhaupt in dem Raum zu bewältigen, da sind da schon 2 Wochen weg. Also das dauert dann auch. Und diese Vorbereitung, mehrere Leinwände es ist schon sehr, ich vergleiche mich als Künstler eigentlich auch schon fast mit einem Unternehmen, wobei ich alles alleine mache.
Ja.
Also ich habe dann keine Mitarbeiter, aber diese Arbeitsvorbereitung, also ich kaufe ja auch dann diese Vorbereitung, welche Rahmenleistung brauche ich, wie viel Stoff brauche ich, um überhaupt, ist ja schon die Überlegung, wie groß wird es. Wo sind diese Formate, wie groß wird es, was will ich eigentlich machen?
Und das ist relativ früh klar. Also heute male ich ein 12-Quadratmeter-Bild oder bereite ein 12-Quadratmeter-Bild vor. Oder kommt das erst innerhalb der Überlegungen, wie ich arbeite, auf welche Größe das dann nachher gepackt
wird? Ja, sowas muss man schon ein bisschen planen. Da muss man auch sich Gedanken machen, wie das überhaupt heben soll.
Ja.
Also dass man diese Rahmenleisten, die gibt es ja so jetzt dann nicht mehr einfach so zu kaufen. Das ist ja dann mehrfach verschraubt auch hinten. Also das ist auch sind ja so technische Konzipierungen, was man da vorher leisten muss. Und dann ja auch überhaupt die Größe, da muss ich mich erst einmal ausmessen, weil wenn ich das Bild hier in den Raum reinlege, dann habe ich fast keine Möglichkeit mehr drumherum zu gehen. Und das muss ich aber machen, um es vorher zu bespannen. Das muss ich am Boden machen. Ich kann es ja nicht
also auch hängen, bespannen. Auch das ist Teil deiner Arbeit, dass du die Leinwände selber spannst und die Rahmen zurechtschraubst.
Genau, das ist eigentlich schon mal das ist auch wichtig. Also ich grundiere die dreimal. Und der Vorgang, glaube ich, ist, ich merke immer, dass es gibt auch vorgefertigte, grundierte Leinwände, aber die funktionieren nicht für meine Art von Malerei. Das ist schon mal ganz wichtig. Also es geht nicht. Ich muss es selber machen. Und das ist halt ein handwerklicher Vorgang natürlich, das Grundieren, aber hat auch eine gewisse körperliche Arbeit, dann auch bei so einer großen Leinwand. Und wie gesagt, es vergeht dann schon eine geraume Zeit, bis das überhaupt dann stattfindet, also der eigentliche Malvorgang. Und dann stellt sich ja die Frage, wie kann man das überhaupt so bewältigen? Also diese Malidee herrscht dann schon, aber also die gibt es natürlich, aber die hat es vorher vielleicht auf einem kleineren Format gegeben. Und ein großes Format ist dann eine ganz andere Herausforderung. Es wird ganz anders. Das ist, wie man sich das vorher dann so denkt, muss man das mit ganz anders bewältigen. Man muss dann auch die Höhe bewältigen. Man rennt dann mit der Leiter rauf und runter. Und also das ist was anderes wie ein kleines Format. Und das ist aber dann schon die Herausforderung, wenn man sich sowas dann auferlegt oder auch selbst auferlegt. Letztendlich ist die Arbeit dann für die Ausstellung entstanden. Aber ich hätte sie ja auch nicht so groß machen können. Es kann auch immer passieren, dass man es auch gar nicht zeigt, weil man merkt, dass vielleicht gar nicht irgendwie gar nicht passt. Also man arbeitet sowieso immer viel im Voraus. Und da kann man vielleicht auch nochmal ansetzen bei dem Einkaufen von den Rahmen. Und ich mache mir schon Gedanken, schreibe mir das alles auf, plane das. Und wenn die Leisten dann da sind und ich dann meine Leinwände auch zusammenbaue und dann grundiere, dann kann es durchaus passieren, dass die Idee, was ich für eine Leinwand gehabt habe, dass ich das ganz anders mache oder dass ich auf einmal die vorhandenen Leisten dann in einem anderen Format umwandle und dann doch wieder alles anders mache. Aber man kauft halt erst einmal eine ordentliche Fuhre ein und dann Und dann geht es halt los. Und
also ist in dieser Struktur durchaus auch Platz für kurzfristige Entscheidungen.
Ja, das kann passieren, weil man spricht ja dann nicht mehr über einen Tag, dass das innerhalb eines Tages, das sind ja dann wirklich, das ist ja dann ein Zeitraum. Und den organisiert sich wahrscheinlich jeder anders. Bei mir schaut es gern mal so aus, dass eigentlich die Nähe einer kommenden Ausstellung eigentlich eher die produktivste Zeit dann wird. Und vielleicht ein bisschen so dieser Druck, dass man sagt, man möchte jetzt und dieses Konzentrieren auf den bevorstehenden Ausstellungstermin, das sehr kreativ, also da entstehen unglaublich viele Arbeiten, auch dann geballt und auch sehr, ja, für mich oft dann auch sehr zufriedenstellend. Das ist vielleicht einfach, weil man sich auch in diesem Zeitraum dann für nichts anderes mehr Zeit nimmt, sondern wirklich sagt, so jetzt gehe ich da ins Atelier und jetzt muss da was passieren, weil sonst schaffe ich das gar nicht bis zu diesem Termin hin.
Auch aus so einer Angst heraus, nicht genug Gutes zu haben?
Ja, es entstehen auch im Kopf dann eben auch diese Überlegungen, könnte man das noch und kann ich das noch und da fehlt mir noch was und da muss ich noch irgendwas ergänzend. Und führt dann dazu, dass ich meistens, mal was ist jetzt zum Beispiel eine Ausstellung mit einem ganzen Bus voller Bilder kommen, mit über 30, 40 Arbeiten und dann vielleicht 10 oder 15 hängen. Und auch das schätze ich sehr, weil ich halt dann meistens auch flexibel reagieren kann. Oder man hat eine Gemeinschaftsausstellung oder eine Ausstellung mit einem anderen Künstler zusammen und kann natürlich mit mehr Material auch besser sich besser arrangieren. Also es ist einfach dann auch von Vorteil. Aber es ist mehr Arbeit geleistet worden, als es letztendlich gezeigt wird.
Und wie inspirierst du dich? Oder woher kommt deine Inspiration für deine Kunstwerke?
Ich habe auch gemerkt, dass es wichtig ist, was es vorher, also die Arbeiten entstehen eigentlich aufgrund der vorhergehenden. Also das,
Werk
was
B
schon
hätte
gemalt.
Hätte es ohne Werk A nicht gegeben.
Glaube ich ja. Ja, das ist eigentlich diese Entwicklung, also aus dem, wie soll ich sagen, so aus dem Nichts raus oder wie du sagst, so in der Früh aufstehen und dann das Bild im Kopf haben, das gibt es bei mir jetzt so nicht, sondern vielleicht gibt es, wie gesagt, diese Idee, aber auch die Idee, die viele Ideen sind während des Malens von Bildern aus einer anderen Serie vielleicht entstanden. Also das baut schon immer irgendwo drauf auf. Und wie du auch schon erwähnt hast, diese Kopfarbeit ist aber auch nicht zu verachten. Also ich prüfe das schon alles auch ab, auch dieser Übergang, was ich jetzt in der neuen Serie gemacht habe. Ich habe ja vorher mit Acryl oder die vorhergehenden Serien sind mit Acrylfarben gemalt, weil sie sich für das, was ich zeigen wollte, am besten geeignet haben. Und die Frage nach den Ölfarben hat mich eigentlich dann irgendwo in die Richtung der neuen Serie dann auch gebracht. Also ich mir einfach grundsätzlich gedacht habe, okay, ich könnte ja auch Ölfarben eigentlich verwenden, aber ich will quasi nicht diese Serien, die vorher mit Acrylfarben gemalt sind, jetzt auch mit Öl jetzt malen, sondern da wird es wird was anders. Und der Sprung ist eigentlich schon ein Baustein gewesen, um dann die quasi kommende Serie eigentlich zu konzipieren. Aber nur mal so ein Grundgedanke eben nur. Alles andere folgte dann weiter und ja, da kommen auch viele so, da kommen eigentlich auch technische Aspekte ganz gern mit rein, mit denen ich mich dann auseinandersetze. Wie gesagt, auch diese neuen Serien, die sind jetzt alle mit eigentlich den klassischen Druckfarben, Grundfarben gemalt, also Cyan, Magenta und Yellow. Mit Schwarz und Weiß auch, also nur mit diesen fünf Farben letztendlich als Grundidee gemalt. Und das ist auch einfach so ein Programmpunkt, der, glaube ich, für mich dann aber als Inspirationsquelle schon mal weiterbringt. Dass ich einfach sage, okay, alles andere nehme ich weg und dann schaue ich, wie kann sich das entwickeln. weil der Farbraum muss ja möglich sein, ein großer Farbraum, und das sind dann einfach schon mal so technische Grundideen. Aber die eigentlichen Entscheidungen und wie ich das dann, was ich dann daraus mache, entsteht eigentlich dann auch mit dem Malvorgang selber.
Und Inspiration von draußen, also als Kunstdefinition, sprechen wir vielleicht daher auch nochmal an der Stelle drüber, aber so Kunst ist eine Antwort auf die Zeit, in der sie entsteht. Also spielt das eine Rolle bei dir? Also jetzt zum Beispiel die Corona-Zeit, ist das etwas, was dich inspiriert oder vielleicht auch sogar zwingt, ein Bild auf eine bestimmte Art und Weise zu malen?
Würde ich mich immer eigentlich davon ein bisschen distanzieren, aber also, dass ich das im Hinterkopf habe, auf gar keinen Fall. Das interessiert mich eigentlich während des Malens. Also es interessiert mich schon, aber es hat keinen direkten Einfluss, dass ich mir da quasi während dem Malprozess hier da Gedanken mache, sondern das schalte ich eigentlich dann ab. Also ich habe meine Arbeitsumgebung und konzentriere mich dann ganz klar auf das, was ich mache. Ich gehe aber, würde schon mal sagen, davon aus, dass alles, was jetzt von außen auf mich einwirkt, da trotzdem irgendwo mitschwingt. Also die Bilder sind letztendlich zu dieser Zeit entstanden. Die haben möglicherweise dann auch irgendwas vielleicht damit zu tun. Aber
die sind
jetzt kein Statement. Es ist vielleicht schon kurios, dass ich halt, also die Serie, die ich jetzt sehr aktuell habe, die fällt ja unter die Werkgruppe Graue Sinfonie. Also so hieß auch die Ausstellung in Berlin. Und Grau hat natürlich auch ein bisschen was Trübes, und kann man zwar jetzt nicht direkt sagen, weil ja sehr viel Farbe dann auch noch vorkommt, aber irgendwo ist dieser Begriff ja vorhanden. Und könnte man vielleicht auch ein bisschen negativ sehen, so Grau ist ja ein bisschen. Und dass das dann eine Rolle spielt oder dass das so eine Zeit dann auch darauf folgt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber
Visionär,
ja, vielleicht. Aber das geht ja schon länger. Eigentlich ist die Idee eigentlich schon vor 2 Jahren geboren, so in diese Richtung zu malen. Also so lange spielt sich das so in meinem Kopf rum. Und die Ausführungen sind halt jetzt quasi im Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres dann zustande gekommen. Und gehen natürlich auch weiter. Also das ist keine Serie, die jetzt beendet ist, sondern die steht ja jetzt am Anfang. Also da kommen noch einige Bilder ja nach. Und die sind halt jetzt entstanden. Und ich bin schon der Meinung, dass wenn ich in der jetzigen Zeit lebe, auch das alles irgendwo eine Rolle spielt. Aber ich bin jetzt kein offensichtlicher Künstler, der jetzt quasi mit dieser Arbeit das Zeitgeschehen widerspiegelt. Ich bin ja auch kein politischer Künstler, der jetzt quasi in diesen Arbeiten direkt Bezug nimmt auf das aktuelle Geschehen. Und da bin ich ja der Meinung, da gibt es ganz wenige, denen das wirklich gut gelingt. Also eigentlich finde ich das manchmal ein bisschen platt, wie darauf reagiert wird und was dann gezeigt wird. Und das, ich bin immer eher der Meinung, das muss mehr unterschwellig eigentlich vorhanden sein. Also so eine Arbeit, die muss für sich eigentlich so gelten und nicht im Zusammenhang mit dem, was jetzt gerade passiert ist. Das wird ja meistens dann auch sowieso erst im Nachhinein dann definiert. Ja. Also in der Kunstgeschichte wird ja oft dann im Nachhinein gesagt, so und so war es, und deswegen haben die alle so gemalt. Ob das denen damals wirklich so bewusst war, das weiß ich immer nie.
Du hast eingangs gesagt, Farben mischen und der Pinselstrich, das ist etwas, was dich schon immer interessiert hat und was eben auch das ist, was dich in deiner, oder das ist, wenn man deine Arbeit reduziert, darauf hinausläuft, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Kann man soweit reduzieren, ja, ganz.
Aber kann man dann nicht ganz böse sein und sagen, da musst du doch eigentlich jetzt schon alles gemacht haben, du musst doch jeden Pinselstrich schon einmal gemacht haben.
Ja, das ist das Erstaunliche, dass ja immer wieder was Neues kommt, obwohl eigentlich Also dass da, klar sind es so Variationen, aber das, mir ist jetzt auch vielleicht gar nicht so, so von vornherein bewusst, dass ich sage, okay, was, wie mache ich das? Also ich nehme dann zwar schon so den Pinsel und sage, der eine ist abgerundet, der andere ist jetzt irgendwie, nehme ich einen flachen Pinsel und die Breite definiere ich dann. Und vielleicht bin ich manchmal ja auch ganz froh, dass es da so, so eng ist mit der Auswahl. Dass, und was aber dann rauskommt, erstaunt mich dann selber eher, dass ich dann sage, okay, reicht ja eigentlich. Ja? Man kann, aber, und das, die Farbenvielfalt ist ja vorhanden. Also das ich muss da gar nicht mehr irgendwo so abliefern. Vielleicht ist es auch besser, ein bisschen reduzierter hier zu arbeiten. Und das baut sich eben dann auch von selber auf. Also ich glaube noch nicht, dass das irgendwie beendet ist. Bis jetzt eröffnet sich immer wieder ein neues Feld.
Ja. Was Künstler ja ganz oft sagen, dass, wie du ja auch arbeitest, dass man eben in einem Rahmen nur kreativ sein kann. Also wenn ich alle Möglichkeiten habe, dann kommt am Ende nichts mehr raus. Oder nichts Gescheites.
Ja, und es stellt sich ja grundsätzlich die Frage, ob jetzt auch die abstrakte Kunst, das wird ja auch immer drüber gesprochen, ist das nicht alles schon gemalt, ist das nicht alles schon. Und auch hier würde ich mich einfach trennen, weil den Weg, den ich beschreite, der ist natürlich relativ schmal, aber das ist das, glaube ich, was in diesem Jahrhundert eigentlich nicht mehr anders möglich ist. Das ist wie in der Musik. Man muss immer nur so. Es ist ja auch schon alles gespielt und das Notensystem ist eng und klein irgendwo. Wiederholt sich vieles und trotzdem kommen immer aufgrund von kleinen Veränderungen kommt doch immer wieder was Neues raus. Und ich glaube, dass das einfach der Reiz ist. Man darf das nicht sofort zuklappen und sagen, so jetzt ist ja alles schon gemalt und braucht man das jetzt überhaupt noch? Aber solange eigentlich immer wieder neue Bilder rauskommen und es vielleicht auch dann noch diese, ich setze ja sehr viel Wert eben auf diese persönlichen Entwicklungen. Also ich würde schon sagen, weil ich habe ja vorher drüber gesprochen über den Umweg, aber ich mache mir oft Gedanken, ob der Weg dann trotzdem auch wichtig ist, weil auch diese Erfahrungen aus der Druckindustrie, auch so das fließt ja dann vielleicht doch noch irgendwo immer mit ein. Vielleicht ist es auch deswegen so geradlinig, vielleicht ist meine Vorgehensweise auch eher strukturiert. Vielleicht hilft einem das aber dann auch wieder weiter, um neue Arbeiten zu kreieren, als wie wenn man halt so ganz verloren irgendwo im Raum steht und sagt, ich könnte jetzt alles machen, weiß aber nicht, wo ich beginnen soll.
Und jetzt hast du begonnen, jetzt hast du was geschaffen, also damals als junger Künstler oder als startender Maler. Wie hast du den Weg nach draußen geschafft, also dass du wahrgenommen wirst in der Kunstwelt?
Ja, viel geholfen hat meines Erachtens eigentlich dann das Zusammentreffen zum Beispiel mit dem Kunstverein Rosenheim. Da bin ich ja schon während des Studiums darauf aufmerksam geworden und da auch Mitglied geworden und habe da eben da die Leute auch kennengelernt und da hat sich dann auch die Möglichkeit ergeben, dass der Kunstverein eine Debütantenausstellung dann auch organisiert. Und da gibt es dann auch ein bisschen Geld als Fördermittel und den darf man dann als Katalog, also zum Katalog drucken, dann verwenden, was ja für viele dann, also wenn man jetzt auch Bewerbungen schreibt, das ist natürlich einfacher, wenn man da seine Bilder im anständigen Katalog auch präsentieren kann und eine Einzelausstellung dann konzipiert. Das war 2010, wie ich mit dem Studium dann fertig war. Und das ist dann schon mal so regional eigentlich ein guter Einstieg, um dann wahrgenommen zu werden. Und eigentlich eben baut eben dann, sage ich jetzt mal, eine Ausstellung auch auf andere auf. Also das ist, man hat jetzt so den Eintritt. Man hat dann schon eine Einzelausstellung und man hat natürlich entsprechende Arbeiten dann auch. Und das war eigentlich so diese Entwicklung, dass das auch zumindest regional schon so wahrgenommen wird und dann so diese, kommen halt dann Verstrickungen nach außen. Man kann sowas aber nicht von vornherein irgendwie steuern. Also in der, im Künstlerleben passiert halt vieles aus unvorhersehbaren Gründen.
Aber wie ist das, also da lebt man doch wahrscheinlich in so einem ständigen Hoffen und Bangen.
Kann man sich so vorstellen.
Also ich stelle mir das unheimlich anstrengend vor. Jetzt habe ich noch nichts ausgestellt, jetzt habe ich da die Chance. Oje, oje, was entwickelt sich daraus? Und wie beleidigt oder enttäuscht ist man, wenn sich nichts draus entwickelt? Oder wie euphorisch wird man, wenn sich was draus entwickelt? Also das ist ja, es geht ja nur in die eine oder in die andere Richtung. Oder gibt es auch die Situation, dass man aus so einer Ausstellung rausgeht und sagt, passt schon, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Naja, man muss ja schon eine gewisse Coolness natürlich da entwickeln. Und dieses Hoffen und Bangen ist mit Sicherheit eigentlich ein Bestandteil. Das gehört da dazu, weil dieses oder auch dieses Auf und Ab. Also man kann sich dann nicht auf irgendeine Regelmäßigkeit irgendwie berufen, sondern man hat eigentlich das Ziel, sich, wenn es das Medium die Bilder sind, sich auf Bilder in irgendeiner Art und Weise auszudrücken. Man arbeitet eigentlich mit seiner ganzen Energie in diese Bilder und ist dann irgendwo auch überzeugt, dass die funktionieren und für die Öffentlichkeit geeignet sind, herzuzeigen, und braucht natürlich dann diesen Raum, um das eigentlich zu zeigen. Und dort beginnt dann die Problematik, dass man halt sagt, okay, wo gehe ich jetzt hin? Wer bietet mir jetzt eigentlich diesen Raum? Und da passiert dann die nächste Herausforderung. Also immer zu suchen und dann zu hoffen, dass sich irgendwas ergibt. Und manche Sachen ergeben sich von selber, das kann man. Man wird eigentlich immer konfrontiert mit so Schicksalsschlägen, das nenne ich es jetzt einfach mal, weil man eigentlich nie davon ausgehen kann, dass jetzt vielleicht jemand reinspaziert und sagt, super, das Bild gefällt mir, das kaufe ich jetzt. Oder sich irgendeine Institution bereit erklärt und sagt, super, deine Bilder, die gefallen uns, wir wollen dich ausstellen. Das kann man ja, man kann nicht mehr tun, als wie das, seine Arbeit zu zeigen und sagen, da habt ihr es. Und die anderen entscheiden dann. Die sagen, okay, wir machen mit ihr eine Ausstellung. Und das läuft dann halt vielleicht irgendwo auch ineinander, weil es halt auch wie so ein Netzwerk dann auch irgendwo agiert. Also man lernt ja auch Künstlerkollegen kennen, die unter Umständen einfach dann bereit sind und sagen, du, ich brauche noch einen zweiten. Ich habe da eine Ausstellung, aber ich bin Bildhauer und die wollen noch einen Maler ausstellen, habe ich an dich gedacht. Also so kann sich dann auch was ergeben. Und oder man macht es auch umgekehrt. Also man arbeitet sich dann unter Umständen schon ein bisschen in die Hände und sagt, wo können wir was miteinander machen? Also Gemeinschaftsausstellungen sind oft auch eine Möglichkeit, eben weiterzukommen. Und das Hoffen und Bangen ist aber dann halt dann auch auf den anderen auch gleich mitverteilt.
Und wie war das dann, als es überregional wurde? Also du hast ja erwähnt, du hast Anfang des Jahres eine Ausstellung in Berlin gehabt. Ist das dann auch so ein Gefühl von, jetzt geht's los?
Ich habe mich nie mit dem Gefühl, jetzt geht's los, da habe ich mich von vornherein gar nicht angefreundet. Weil dieses, ich sage, ich mache das und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und ich habe auch Künstlerkollegen, die, sag jetzt mal, vom Studium raus irgendwie gleich, sag jetzt mal, reizvolle Galerie und gleich viel verkauft und da ging es gleich steil nach oben. Da fällt man halt dann auch wieder weiter runter, wenn es dann wieder nicht mehr so läuft. Und diese Talfahrt, die gibt es ja dann auch. Also es gibt immer irgendwie bergauf und bergab. Und es schadet nicht, wenn man sich da gleich von vornherein ein bisschen distanziert und das eigentlich auch ganz ja, ganz locker nimmt. Aber es ist schön, wenn sich sowas ergibt. Das ist natürlich super, dass man halt dann sagt, okay, jetzt geht's nach Berlin. Und es bringt einen ja auch persönlich irgendwie weiter, weil dann hat man einen Anreiz, dass man nach Berlin fährt. Man hat dort die Ausstellung. Und das fordert einen natürlich. Es ist dann auch, wenn es eine Einzelausstellung ist, dann muss man auch wieder viele Bilder liefern. Und ich habe jetzt in Berlin die dritte Einzelausstellung gehabt, so im Zwei-Jahres-Turnus. Und es entstehen da immer dann gleich viele Bilder, die man ja dann auch, wenn man sie dann auch nicht braucht für die Ausstellung. Das ist das eine, dass man eigentlich viel mehr gemacht hat, was ja schon angeboten. Und man verkauft auch nicht die ganze Ausstellung und braucht aber die Bilder sowieso dann auch für andere Ausstellungen wieder. Also ich sehe das dann auch nicht so dramatisch, wenn ein Bild über mehrere Jahre dann auch irgendwo mal wieder gezeigt wird.
Aber gibt es in Bezug auf gesehen werden Ziele? Also dass du, weiß ich nicht, ins MoMA möchtest oder also jetzt ganz oben oder was ist die Motivation des Ausstellens dann, weil du ja sagst, ich habe da eigentlich eine Distanz zu.
Ja, das ist auch diese, das sind natürlich schon Träume, klar, dass man sagt, oh, wär nicht schlecht und das wäre dann so die Spitze und aber wo ist die Spitze? Und wenn man die Spitze dann anschaut, dann sagt man, vielleicht habe ich gar nicht diese Möglichkeit, die sag jetzt mal, ein Weltkünstler jetzt irgendwo gehabt hat. Und vielleicht spielt, wenn man es betrachtet, dann das Alter auch eine Rolle. Also ich habe zwar, ich bin dann mit 34 mein Studium begonnen, mit 40 im Endeffekt ja beendet. In der Regel fehlen dann aber 10 Jahre Karriereentwicklung, die jemand anders, der jetzt mit 30 Jahren beendet, die hat er noch. Der kann halt 10 Jahre sich da irgendwo zeigen und hat 10 Jahre mehr Möglichkeiten, drauf aufzubauen, also die Karriere eigentlich aufzubauen. Und man kann das schon erwähnen, dass halt viele Galerien vielleicht auch aufs Alter schauen, weil sie jetzt sagen, okay,
tatsächlich,
der ist noch jung, da ist quasi die Zeit wesentlich länger, um dem seine Karriere auszuschöpfen, als wie bei jemandem, der jetzt 10 Jahre älter ist. Aber es ist nicht die Regel. Also in der Kunst ist halt alles möglich. Es gibt Leute, die wurden erst viel später entdeckt und hatten auch noch mal große Chancen. Das kann alles irgendwo passieren. Und mit Sicherheit liebäugelt man natürlich mit so einer Entdeckung aber man kann sowas nicht irgendwie herzaubern. Man kann halt nur, man kann sich auch nicht mit den sogenannten richtigen Leuten dann treffen, wenn man nicht weiß, wo die dann sind. Und man muss auch eine gewisse Portion Glück dann auch irgendwie haben, ob was funktioniert oder nicht. Aber vielleicht ist auch an jedem sein Lebensweg irgendwo anders gestrickt.
Und wie nimmst du die Kunstszene in Rosenheim und im Chiemgau wahr? Und auch damit gleich, was mir so durch den Kopf gegangen ist, gibt es so eine Regionalkunst, dass man als geübter Betrachter sofort sieht, das kommt aus dem Chiemgau. Damit meine ich gar nicht so röhrende Hirsche oder so, sondern in Bezug auf moderne Kunst.
Würde ich jetzt nicht sagen. Es wird, ich glaube, dass diese abstrakte Richtung hier auch in der Region oder in Chiemgau, auch in München gern vorherrschend ist. Wenn man an die Akademie nochmal blickt, dann war, wie ich begonnen habe, da waren viele abstrakte Maler noch als Professoren an der Akademie. Und das zeigt natürlich auch ein regionales Interesse in die oder grundsätzliche Richtung. Aber das kann man natürlich schwer verorten. Also ich könnte jetzt mit meinen Arbeiten auch, wie gesagt, in einem anderen Landkreis sitzen oder in einer Stadt oder in Berlin oder sonst irgendwo. Also das ist, glaube ich,
es gibt ich könnte auch in einer Schule.
Nee, das gibt's jetzt, glaube ich, nicht so direkt. Es gibt schon Rosenheimer Künstler, wie jetzt den Gerhard Brockhopp, die jetzt quasi auch visuell die Situationen, die Landschaften hier abbilden und auch das schon fast wie soll ich sagen, fehlt mir das richtige Wort, dass das eigentlich mehr wie ein Dokument eigentlich schon fungiert und die dann natürlich als regionale Zeitzeugen auch irgendwie richtig vorhanden sind, aber das kann man jetzt bei mir, glaube ich, nicht so verorten, dass man mich jetzt sofort von Weitem als Rosenheimer Künstler sieht. Also ich könnte auch in Los Angeles, glaube ich, ausstellen und dann würde es passen.
Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, ich würde gerne an dich die Frage noch mal richten, was ist Kunst?
Was ist Kunst? Ja, das ist ein breites Feld.
Also, zum Beispiel, Kunst ist, wenn jemand sagt, es ist Kunst.
Na, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Man stellt sich, wann wird es überhaupt zur Kunst? Also, oder wann wird ein Bild zum Kunstwerk? Wenn man das einfach nur auf die. Weil Kunst kann natürlich ein breites Feld, man kann alles Mögliche nehmen, aber. Wann wird es eigentlich richtig zum Kunstwerk? Das, glaube ich, ist ein längerer Vorgang dann auch. Oder, ich versuche letztendlich die Bilder so qualitativ so hochwertig zu sehen oder auch zu malen, dass ich natürlich mit diesem Gedankenspiel es soll die Zeit auch irgendwo überdauern und es wirkt nicht nach 20 Jahren irgendwie wie ein Fehltritt oder sowas, sondern dass es trotzdem immer wieder so reizvoll ist, dass man irgendwie gefesselt wird davon. Und ich glaube, dass das schon mal irgendwie ausmacht, dass das irgendwie ein Bild immer wieder irgendwie was bietet, dass man es betrachtet oder dass man irgendwie was Neues findet, dass man immer irgendwie sagt, ich sehe das Bild. Ich kann es oft sehen und immer wieder entwickelt sich was Neues oder ich entdecke was Neues oder ich fühle mit dem Bild irgendwie anders oder ich kann mit dem Bild im Endeffekt auch gut leben. Und das glaube ich ist schon mal dieser Begriff, dass es vielleicht ein Kunstwerk sein könnte, aber ich glaube, es spielt dann noch mehr auch die Öffentlichkeit eine große Rolle. Aber auch das ist ein Diskussionsthema, braucht quasi ein gutes Bild auch immer die Öffentlichkeit, um dann gut zu werden. Und wenn es keiner gesehen hat, dann kann es keiner beurteilen oder es ist auch nicht diese Verbreitung. Ist auch sehr schwierig. Ich finde, dass es ja sowieso eine persönliche Sache ist und jeder Mensch eigentlich ja, oder jeder Betrachter das anders empfindet, was er da sieht. Und wenn quasi jetzt ein Bild quasi in diese große Öffentlichkeit rauscht und auch dann vielleicht in den ganz großen Hype, dann wird natürlich ganz vielen Leuten dann gesagt, das ist jetzt quasi Kunst oder die merken, das muss jetzt Kunst sein, weil sich ja so viel das heißt jetzt die Presse oder Zeitschriften oder irgendwie, es wird verbreitet und dann muss es ja gut sein. Aber vielleicht ist es schon ausreichend, wenn man nur einen findet, der das für sich als sein Kunstwerk irgendwie sieht oder persönlich gut sieht oder da seine Empfindungen dann entwickelt. Und es ist immer schwer vermittelbar, jemand anders zu sagen, du, das ist jetzt auch gut. Das ist vielleicht auch, also auch ein Problem, warum das vielleicht mit den mit dieser Kunstauffassung auch so viele irgendwie Schwierigkeiten haben. Weil wenn du jetzt sagst, das gefällt mir sehr gut, dann holst du dir einen zweiten dazu und der sagt, na, gefällt mir jetzt überhaupt nicht, ich weiß nicht warum das. Aber wenn er merkt, dass es dir gefällt, fängt er vielleicht dann schon zum Überlegen an und sagt, okay, vielleicht ist da was dran. Und so entwickelt sich ja das dann vielleicht auch immer weiter. Und wenn das Bild das standhält, dass sich dann mehrere Leute ja immer wieder darüber Gedanken machen oder irgendwie da einfühlen, dann ist es schon auf dem richtigen Weg.
Also ist Kunst das, was im Common Sense als kunstwürdig wahrgenommen wird?
Wie? Dass der?
Ja, dass der Common Sense halt, also wenn viele Leute sagen, ja, das aus den und den Gründen empfinde ich das als Kunst oder Kunstwerk, dass die Mehrheit macht Kunst.
Passiert so, aber es wird ja dann auch wieder diskutiert darüber. Also es gehen 20 Leute ins Museum rein und schauen sich ein Bild an und 18 davon sagen, naja, das ist super, und sind dann zwei dabei und sagen, nee, ja, weiß nicht, gefällt mir nicht, finde ich eigentlich überhaupt nicht. Bis dahin gehen, dass man sagt, warum hängt das da überhaupt? Wie ist das da reingekommen? Das ist ja jetzt ja irgendwie überhaupt nicht wert.
Und also da gibt es ja, also auf der Documenta zum Beispiel, kann ich mich erinnern, in Kassel, schon viele Jahre her, dass dann eben ein Nagel in die Wand gehauen war und da hat einen Haushaltsgummi drum gehangen.
Ja.
Und das ist dann ja so ein Augenblick, das kann ich auch. Das kann ich auch.
Ja, ja.
Aber es ist dann keine Kunst. Also wo fängt da Kunst sein an? Ist das die Idee oder?
Ja, das ist aber das Schöne an der Kunst, dass es auch eben diese Idee sein kann. Und auch, glaube ich, wir sind ja schon in so einem Zeitalter, da wird man ja gar nicht mehr so richtig verblüfft. Früher waren die ja immer alle so total verblüfft, also auch in der Malerei. Man konnte ja im letzten Jahrhundert konnten die ja quasi noch mit dem gemalten Bild ja die Leute entsetzen. Das ist ja, das passiert ja gar nicht mehr so. Und jetzt auch mit dem Nagel und dem Gummi, da gibt es viele Leute, die dann sagen, ja, das kann ich auch oder was weiß ich. Also das ist auch ja so eine persönliche Entwicklung, weil es eben so auf unterschiedliche Leute dann auch zutrifft, weil große Veranstaltungen wie jetzt die Documenta ziehen natürlich ganz viele Leute mit unterschiedlichen Voraussetzungen dann auch an, und der eine ist halt, der findet es total super, dass sowas da ist, und er freut sich dran und findet, das ist super Kunst, und wie gesagt, 10 andere sagen, nee, das geht ja gar nicht, gell? Und dann kommen eben auch noch die dazu, die dann sagen, ja, das kann ich auch, aber dieses, das kann ich auch, das finde ich, das ist auch was ich ganz schlimm finde, in der, auch vor allen Dingen in der Malerei, dass halt, das ist halt so Unwissenheit, dass ich halt irgendwo hingehe und sage, das kann ich auch. Wenn ich da jetzt den richtigen Pinsel gebe und die richtige Farbe anmische und dann sage, was du tun musst, dann kann er es auch vielleicht. Aber weiß nicht, da ist ja schon viel vorher passiert. Und ich könnte auch irgendwie Brot backen, wenn es mir einer zeigt. Aber deswegen arbeite ich jetzt auch nicht als Bäcker oder so. Also es gibt immer die Personen, die das dann machen und die sich damit auseinandersetzen. Und da hängt viel mehr dran. Und das ist eigentlich sträflich. Also ich finde das total schade, wenn man eigentlich die Kunst so weit runterschraubt, dass man nur noch quasi vergleichend hergeht und sagt, ja, das kann ich auch. Und das finde ich auch schwierig. Ich würde gar nicht so immer so diese Trennung zum Beispiel zwischen, wenn man jetzt abstrakte Kunst und jetzt quasi ein sauber gemaltes, fotorealistisches Bild sieht, wenn du das jemandem zeigst, ganz unbedarft, dann sagt er bei diesem Bild, das jetzt da fotografisch gemalt ist, dann sagt er, Wahnsinn, ist das super gemalt, weil er es eben nicht kann. Und das eine Bild, das nur eine rote Fläche ist, dann sagt er, okay, das kann ich. Aber wer sagt denn, dass das eine jetzt das bessere Bild ist als das andere? Weil der Kontext dann auch irgendwo fehlt. Und man muss das auch schon immer genauer sehen, was jetzt da wirklich, ich hatte zum Beispiel in meinem einen Kommilitonen, der war aus China. Und der hat zum Beispiel bei realistisch gemalten Bildern, hat er gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Weil in China, da sitzen 100 Chinesen in so einem Raum und die malen dir das Bild in Perfektion nochmal nach. Also dann hast du einfach dieses handwerkliche Können. Und wird es richtig gut erst, wenn man dann weiß, also was ist dann drauf und was ist da wirklich dahinter.
Also anders, also der das Bild mit der roten Fläche gemalt hat, da kann ich dann als Betrachter davon ausgehen, dass der das Fotorealistische auch malen könnte, aber das hinter sich gelassen hat.
Zum Beispiel. Es heißt ja nicht, dass der das nicht auch könnte, aber sein Metier ist halt das andere. Also er bedient einfach die, das, was ihn halt irgendwie interessiert. Und sagt, okay, das bringt mir jetzt da nichts, nur weil das jetzt handwerklich gut hergestellt ist. Das ist meines auch. Und letztendlich, wenn man es zurückschraubt auf dieses handwerkliche Können, dann ist es eben vielleicht auch gar nicht so einfach, jetzt diese rote Fläche so zu malen, wie der das jetzt vielleicht gemalt hat. Aber da spielt auch noch ganz was anderes eine Rolle. Und das muss man halt auch dann noch sehen. Also man kann das nicht einfach nur so zurückschrauben. Das ist ein bisschen eine Unwissenheit. Wenn einem da jetzt der Zugang fehlt, ja, das ist dann auch wieder eine eigene Geschichte.
Bringt mich gleich zum nächsten. Welchen Stellenwert hat Kunst in der Gesellschaft?
Ja, ich hoffe nach wie vor einen hohen Stellenwert, aber wenn man es vielleicht jetzt realistisch irgendwie betrachtet, ja, sind wir jetzt haben wir ja so eine Zeit eigentlich hinter uns, mit da wurde das ja alles jetzt so also ein bisschen gekappt. Und da stellt sich immer oft die Frage, wie wichtig ist das jetzt eigentlich alles? Ist das jetzt wichtig oder ist es jetzt unwichtig? Könnte das jetzt auch einfach hinten runterfallen? Und ich glaube, dass das ganz, ganz schlimm wäre, weil einfach was in der Gesellschaft fehlt, was sich die Gesellschaft gar nicht bewusst ist, was das eigentlich für einen Stellenwert hat. Und meines Erachtens ist es aber einfach viel zu wenig. Also man geht zwar nach wie vor gern, oder es sind ja zunehmend viele Leute auch in den Museen. Also das ist ja etwas, was dazugehört, in ein Museum zu gehen. Wenn jemand in eine Stadt besichtigt, dann geht er auch ins Museum. Also es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, die jetzt bei einer Städtetour einfach auch sagen, nach was gehe ich, was schaue ich an? Ich schaue immer irgendwie, sei es jetzt alte Gebäude und Kunsthallen und mit neuerer Kunst oder mit alter Kunst, ich schaue eigentlich sowas an. Ich gehe quasi, doch Reiseführer ist ja vollgepfropft mit Kunst und Kultur. Und wenn es das nicht geben würde, was machst du denn dann? Dann gehst du nur in die Stadt und sagst, okay, es gibt da ein H&M und ein Starbucks und da gehe ich rein. Also es wäre ja ein totales Armutszeugnis, wenn es das nicht gibt oder nicht geben würde. Und ich glaube, dass vielen das, glaube ich, nicht so bewusst ist, weil Kunstausstellungen sind jetzt zum Beispiel nicht direkt was jetzt von der Menge überrannt wird. Und man muss jetzt sehr viel Öffentlichkeitsarbeit eigentlich leisten, um die Leute irgendwie dazu zu bewegen, dass sie sagen, okay, jetzt gehe ich da mal in so eine Kunstausstellung rein. Also das wird, glaube ich, in der Hierarchie steht das nicht so ganz weit oben. Bei manchen schon. Also es gibt ja immer Leute, die sagen, okay, das ist einfach, da gehe ich hin, das bereichert mich. Und ja, es ist aber, wird nie den Stellenwert von einem Fußballspiel halt haben oder von großen Musikkonzerten. Es wird, glaube ich, immer wenig frequentierte Bestandteil sein. Aber
trotzdem sehr wichtig.
Aber trotzdem eigentlich sehr wichtig, ja.
Du weißt natürlich, worauf ich hinaus will, ja. Ich habe ja auch in dem Podcast mit Hauke Herbst gesagt, dass ich Musik und Kunst als total wichtige Schulfächer empfinde, weil sie einen anderen Blick auf die Dinge zulassen, den man sonst nicht bekommt. Jetzt hast du ja anderthalb Jahre, wenn ich mich recht erinnere, am Caro gearbeitet,
ja,
als Kunstlehrer. Wie hast du die Zeit erlebt? Also welche Chance hat man dort, Kinder und Jugendliche für die Kunst zu motivieren und zu interessieren?
Ja, die erste Frage ist dann natürlich gleich an dich, ob es wirklich als Kunstlehrer gilt, gell? Weil ich ja quasi ja keine pädagogische Ausbildung, also ich wurde eigentlich mehr oder weniger als externer oder als Künstler gefragt, um als Externer quasi, ob ich sowas mir vorstellen könnte, zu machen. Und so ist es zustande gekommen und mich hat das natürlich irgendwie gereizt, weil ich gesagt habe, okay, sowas habe ich noch nie gemacht, ich hätte mir das jetzt auch nicht vorstellen können und habe dann diese Herausforderung im Endeffekt dann angenommen und habe gesagt, okay, das traue ich mir jetzt irgendwie zu, ohne zu wissen, was jetzt wirklich auf mich dann auch zukommen wird. Und diese diese Möglichkeit aber hier auch anzusetzen, ist mir durchaus auch durch den Kopf gegangen, dass man sagt, okay, man hat jetzt 5., 6. Klasse und denen muss ich irgendwie was vermitteln, was eine Kunst ist. Und ich glaube, dass eigentlich schon eine ganz wichtige Altersgruppe auch ist, weil, wie gesagt, warum ist es denn später dann so, dass sich wenig Leute für Kunst irgendwie interessieren? Da muss man ja eigentlich ja schon ganz früher irgendwo oder in der Schule ja irgendwie ansetzen. Und ich würde auf alle Fälle ja sagen, dass Kunstunterricht oder Musikunterricht auch ein ganz wichtiger Punkt ist in der Schule. Und ich habe schon im Unterricht auch versucht, hier diese Verbindungen nach, sag jetzt mal, in diese Kunstwelt auch zu schaffen. Also wie ich da begonnen habe, war dann relativ bald irgendwo in dieser, da war diese Kunstauktion, wo das Banksy-Werk ja quasi zerstört worden ist, wie es in dem Moment, als es verkauft worden ist, was ja quasi, also eigentlich eines der wenigen Momente, die ja weltweit eigentlich im Kunst oder in der ganzen Welt, also das waren ja nicht nur die Kunstwelt, sondern das hat ja irgendwie, das haben ja ganz viele Leute mitbekommen. Und das habe ich ja natürlich auch gleich als Anlass auch genommen, um den Kindern das mal so zu zeigen, also was er eigentlich so, und habe denen das vorgeführt. Es war einer dabei, zum Beispiel in einer Klasse, der hat das auch wirklich aus der Zeitung auch mitbekommen und in den Nachrichten gesehen, war ich dann ganz erstaunt. Aber die anderen haben das auch super gefunden, wie, also was da so passiert und auch, dass es eigentlich hochspannend sein kann, was hier im Kunstbereich auf der Welt so passiert, dass man sowas vermitteln kann.
Und wie könnte man das schaffen, dass diese jungen Menschen dranbleiben?
Ja, da da muss man fast ein bisschen drüber nachdenken, nachdem man ja die Kinder nur bedingt in Ausstellungen bringt. Also es ist schon witzig, dass man halt auch in einer Klasse mit 30 Schülern, wo setzt man da an? Also da sind wahrscheinlich jetzt schon mal 10 dabei, die dann sagen, nee, aber geht ja gar nicht. Gell? Oder die offensichtlich sagen, nee, ich will nicht zeichnen, ich will nichts wissen von Kunst. Es gibt auch die von vornherein gleich sagen, Kunst ist total unwichtig. Das braucht man nicht.
Ja, das wäre ja genau das Spannende. Also das hat man ja in allen Fächern oder in allen Situationen, dass es immer jemand gibt, der das total unwichtig und blöd findet. Und das wäre ja immer das Spannende, die irgendwie zu kriegen. Also da ist ja Banksy ist ja wahrscheinlich eine Kunst, mit der junge Menschen was anfangen können.
Ja, weil halt, da war halt da was passiert und auch diese Geschichten, aber das ist auch was mich ja auch früher oder was mich immer auch interessiert, dieses diese Künstlerpersönlichkeiten, warum die das geworden sind und oder was die da so gemacht haben. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Und es zählt ja auch immer diese Geschichte drumherum. Und das ist aber leider immer in der Vergangenheit. Also man fährt nach Frankreich und geht an die Städte, wo Vincent van Gogh dann gelebt hat und sucht das dann irgendwann einmal auf, weil man sagt, oh Wahnsinn, da bin ich jetzt, da hat der früher gemalt und so. Zu seinen Lebzeiten wollten die den da nicht haben und hätten also haben den mehr oder weniger nur geduldet und so ist halt dann die Entwicklung. Und das sind doch eigentlich irgendwie spannende Geschichten, die eigentlich außerhalb des gemalten Werkes ja auch irgendwo stattfanden. Und mich interessiert das auch immer brennend, also was die so was die so denken und was die so von sich geben oder was die gelebt haben. Und man hat natürlich, wenn man jetzt die so aktuelle Kunstbücher durchliest, dann gibt es ja auch ganz viele Interviews immer von zeitgenössischen Künstlern, was die so bewegt, was die machen. Also es ist schon Interesse auch vorhanden. Und das den Kindern dann aber so zu vermitteln, dass die das auch spannend finden, ich glaube, es gibt immer so Alter, da findet man überhaupt nichts spannend. Und außer Fußball oder irgendwelche Computerspiele. Und aber vielleicht gibt es ja irgendwo auch diese Rückbesinnung, die dann. Also mir wurde dann oft erzählt, wie ich das dann auch, sage jetzt mal so, Freunden und Bekannten mitgeteilt haben, sage ich bin jetzt da Kunstlehrer. Und da war oft dann so ein Kommentar, und ich sage, ja, ich kann mich auch noch an einen Kunstlehrer erinnern, der war ja total cool oder irgendwie so. Und dann hatte jeder immer so eine Geschichte parat über einen Kunstlehrer, den die da damals dann als Kinder gehabt haben. Und ich habe mir dann schon immer gedacht, na Wahnsinn, wird das dann schon auch mal so sein, dass sich dann irgendwann die Kinder dann erinnern und sagen, ja, damals war einer da, der hat uns da irgendwas erzählt über Künstler und Sonstiges. Und das hofft man natürlich schon, dass sowas vielleicht verankert bleibt. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich jetzt, ich treffe ja den einen oder anderen aus der Klasse dann manchmal so irgendwas auf der Straße, dass die mich dann doch tatsächlich noch erkennen und mich da irgendwie grüßen, habe ich dann vielleicht doch irgendwie Glück gehabt. Dass sie dann
in dem Zusammenhang auch, vielleicht jetzt nicht nur für Jugendliche, sondern so generell, welche Tipps hast du, um sich Kunst zu nähern? Also gerade so bei abstrakter Kunst oder auch wenn man auf der Biennale in Venedig ist, da ist ja auch ganz viel, was sich nicht sofort erschließt. Welche Tipps kannst du da dem interessierten Betrachter oder der Betrachterin geben?
Ja, der erste Tipp ist einfach, erstens also wirklich Mut zu haben und über seinen Schatten zu springen, weil man weiß, dass es manchmal schon Annäherungsprobleme irgendwie gibt, auch mit den Ausstellungsinstitutionen. Also vielleicht jetzt nicht direkt, ein Museum ist leichter, da sagt man, okay, da gehe ich rein, bezahle meinen Eintritt, schwieriger wird es, in eine Galerie zu gehen als Unbedarfter, wenn man einfach sagt, okay, jetzt möchte ich die Bilder da drin gern sehen, aber das wirkt jetzt schon so, dass ich mich da gar nicht reintraue. Und der Kunstbereich ist wirklich, das habe ich auch, das sehe ich immer wieder, die sind wirklich sehr offen. Also es gibt Galerien, die, sag jetzt mal, machen da keinen Unterschied, weil sie nicht wissen. Also es gibt ja auch Sammler, denen kennst du das nicht an, dass der jetzt bereit ist für 20.000 Euro jetzt ein Bild zu kaufen. Und mit sowas muss der Galerist auch immer rechnen. Und ich glaube, der Zugang ist, wenn man Interesse zeigt, eigentlich immer und überall möglich. Also man muss wirklich sagen, okay, auch wo ich mich jetzt nicht hintraue, da gehe ich jetzt einfach mal rein. Und wenn ich das sehen will, dann schaue ich mir das an. Und es ist auch wichtig, einfach das Interesse irgendwie zu zeigen. Es freut sich jeder, wenn man irgendwie kommt und sagt, okay, jetzt will ich einfach sehen, was der da so macht oder was da so passiert. Also ich habe ja auch öfters mal so ein offenes Atelier. Es gibt ja auch alle 2 Jahre von der Städtischen Galerie die offenen Ateliertage. Und da kann man einfach dann mal reinspazieren und kann eigentlich dann das anschauen und man kann da ein Gespräch anfangen. Und das ist eigentlich schon mal so der erste Punkt, dass man auch Mut hat, irgendwo hinzugehen. Und dann ist es auch viel zu sehen. Also wirklich herzugehen und sich so auf die Suche zu machen, weil es eigentlich immer ein Erlebnis ist. Also man muss immer so ein bisschen über den Schatten springen, glaube ich. Einfach so sagen, okay, es gibt hier ein Museum in der Stadt und auch wenn die Kinder sagen, nee, du nicht jetzt schon wieder, muss man vielleicht doch irgendwie zack rein und dann irgendwie durchgehen und irgendwas findet man immer, was einen fesselt oder was auch irgendwie den Kindern auch Spaß macht. Die finden schon ihre Kunstwerke. Und
man muss reicht es zu sagen, das Bild gefällt mir, ohne es erklären zu müssen?
es sollte nicht erklärt werden. Das muss irgendwie, ich glaube, da setze ich halt eher so auf diese Betrachter, dieses Betrachtergehen, dass man wirklich vielleicht irgendwas anschaut, das und irgendwie sich versucht, da irgendwie was rauszufinden. Aber auch da glaube ich, es gibt ja so Studien, die dann sagen, jeder bleibt irgendwie, glaube ich, 11 Sekunden vor einem Bild stehen oder sind es auch nur 5 Sekunden, ich weiß es nicht, um das zu erfassen und dann weiterzugehen. Also es wird eigentlich relativ schnell durch eine Bildausstellung eigentlich gegangen. Und man bleibt aber trotzdem vielleicht an irgendeinem Bild dann auch hängen und betrachtet das auch vielleicht dann intensiver. Und dann klappt es ja schon. Und wenn man darauf aufbaut, wenn man da Interesse entwickelt, dann kann man vielleicht auch über den Künstler irgendwas nachlesen oder irgendwie sich da informieren drum. Es gibt Möglichkeiten im Internet, ist ja auch eine ganz große Geschichte. Das ist jetzt zum Beispiel was ja ich auch überwiegend verwende. Also das Internet ist eigentlich eine große Offenbarung, jetzt eigentlich über andere Künstler etwas zu erfahren oder deren Bilder zu sehen. Man hatte sonst nur Möglichkeiten, wirklich in eine andere Stadt oder in irgendein Museum oder in irgendeine Kunsthalle zu gehen und dann etwas direkt zu sehen. Das kann man übers Internet natürlich nicht gleich hinwegnehmen. Also man muss schon immer vor Ort, finde ich das an. Aber man hat schon mal einen groben Überblick und man kann auch was nachlesen und kann sich da eigentlich so weiterbilden. Aber Orte aufsuchen, in denen sowas stattfindet, ist, glaube ich, wirklich auch ganz oben.
Weil es dann auch gleich wieder neue Eindrücke gibt. Und das Bild ja auch vielleicht, wir hatten vorhin drüber gesprochen, an einer weißen Wand hängt und dadurch nochmal ganz anders wirkt, als dann einfach nur auf dem Computerbildschirm zum Beispiel.
Ja, man kann das nicht ersetzen. Also man kann auch die, was ja jetzt stattgefunden hat, auch diese virtuellen Ausstellungsfilme, um das dann zu Hause anzuschauen, dann hat man es dann auch irgendwie gesehen, man hat ein bisschen den Eindruck gesehen, aber ich glaube, dass es nie das Erlebnis Kunst werden wird, dass man, wenn man direkt vor Ort dann steht. Und ich bin immer erfreut, oder das zu entdecken, was ich jetzt vorher nicht gewusst habe, dass es gibt. Also wenn ich in irgendeiner Ausstellung bin, dann entdeckt man irgendwas, was man vorher nicht, mit dem man jetzt nicht gerechnet hat. Das ist ja viel, viel spannender, als wenn ich das jetzt einfach nur virtuell irgendwie anschaue. Also es kann immer nur so ein Beiwerk sein, aber ich glaube nicht, dass dieses persönliche vor Ort erscheinen und das Miterleben, dass das virtuell irgendwie abdeckbar ist.
Gleich das nächste Stichwort. Vor Ort sein, wo wirst du jetzt im Herbst 2020 oder dann im neuen Jahr 2021 vor Ort sein? Was bringt die nahe Zukunft für dich?
Ja, die wurde jetzt da schon irgendwie ein bisschen jäh unterbrochen. Also wie gesagt, auch diese, man erhofft sich dann vor allen Dingen, wäre das jetzt ja keine kleine Ausstellung jetzt gewesen in der Städtischen Galerie. Galerie ist ja, wenn man auch nur zu dritt diese großen Räumlichkeiten bespielt, erhofft man sich insgeheim natürlich breitere Aufmerksamkeit und auch eben dann ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter, sage ich jetzt einmal. Und ich habe da jetzt nicht so weit vorgeplant, also die Ausstellung wurde jetzt ins nächste Jahr verschoben, also das ist natürlich jetzt ein nächster Schritt, aber es steht jetzt nichts fest im Raum. Die Möglichkeit gibt es jetzt im Februar mit der Galerie aus Berlin auf die Art Karlsruhe zu gehen, also quasi eine Messe, das ja im Kunstkontext ja auch immer bedeutender wird, jetzt auch in Sachen Bilder verkaufen. Und Ob das dann aber wirklich auch stattfindet oder eine gute Idee ist jetzt mit dem Corona-Hintergrund, das ist schwierig abzuschätzen. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr unsichere Geschichte, ob man das jetzt angehen soll oder ob man das, ist ja auch mit sehr viel Kosten verbunden und weiß man nicht. Aber wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit.
Da ist noch keine Entscheidung getroffen.
Da ist jetzt noch keine Entscheidung direkt getroffen und der Deal ist es auch ein bisschen selber zu stemmen, weil wie gesagt, die Kosten eines Standes ist da relativ hoch, auch für eine kleine Galerie. Und das muss man halt sehen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber das kann man eigentlich jetzt nicht abwägen. Und auch wieder ein Blindflug letztendlich.
Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, Bernhard Paul.
Danke auch und wünsche gute Zeit.
Dankeschön.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 23 mit Bernhard Paul. Aufgenommen am 17.07.2020.